NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Zum Anfang der Woche das Ende des Romans Das Fest von Lucy Fricke, gelesen von Bettina Hoppe. Es kann kein Zufall sein, all die prägenden Gestalten aus Jakobs Leben tauchen an seinem 50. Geburtstag, einem heißen Sommertag in Berlin, wieder auf. Und er wird mit Zuneigung, ich möchte geradezu sagen, Liebe überschüttet, sodass er begreift, nicht jammern über das, was vorbei ist, sondern feiern, was noch kommt. Das ist das, was Sinn ergibt. Die letzte Begegnung war die mit Nela, seiner Kindergartenfreundin aus einer Familie aus Sri Lanka. Er hat sie aus den Augen verloren, als sie eingeschult worden sind, die beiden. In ihrer Familie, in der der Vater gekocht hat, war der kleine Jakob glücklich. Jetzt, so viele Jahre später, betreibt Nela ein Restaurant in Berlin-Kreuzberg. Und Jakob fühlt sich also zurückversetzt in seine Kindheit und folgt ihr mal in die Küche. Will ein bisschen helfen beim Kochen. Und schon wieder stolpert er, knickt um, verletzt sich am Fuß. Eine weitere Blessur an diesem Tag. Aber egal, der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Und will in vollen Zügen genossen werden.
Ellen. Wahrscheinlich hielt er jetzt eine alte Spielzeugeisenbahn in den Händen. Oder Nela im Arm. Oder beides gleichzeitig. Sie saßen auf dem Küchenboden, um sich wieder wie die Kinder zu fühlen, die sie in ihrer Erinnerung waren, während ich seit Stunden durch meine Wohnung tigerte und mir schließlich ratlos die Kopfhörer aufsetzte. In letzter Zeit hatte Jakob manchmal von seiner Kindheit gesprochen. Das war als solches nichts Besonderes. Wir alle sprachen neuerdings von unseren Kindheiten. Das ging mit dem Sterben der Eltern einher. Aber Jakob erwähnte eine Freundin aus dem Kindergarten, und die Erinnerung an sie war offenbar die schönste, vielleicht sogar die einzige schöne an seine frühesten Jahre. Als er mir davon erzählte, spürte ich eine leise Wehmut, nicht auch diese Zeit schon mit ihm verbracht zu haben. In meinen Ohren donnerte der Ska. Ewig nicht mehr gehört, viel zu lange nicht. Ein beinahe ausgestorbenes Genre, dachte ich bei den ersten Takten, bei meinen ersten Schritten. Die Ellenbogen angewinkelt, die Knie neben den Ohren. Ska, Ska, immer nur Ska. Warum zur Hölle nicht mal wieder tanzen? Ich tanzte ausschließlich zu Hause, allein, und selbst das nur noch in Ausnahmefällen, gegen die Gedanken an, gegen die Zweifel. Als ich diesen Tag für Jakob geplant hatte, mich durch seine Vergangenheit schlich und mit den Menschen darin sprach, ohne dass er etwas davon ahnte, kam ich ihm auf eine Weise näher als je zuvor, als würde ich zum ersten Mal das große Ganze sehen, wie er wurde, was er ist. Es war, als würde in mir ein längst überwundenes, eigentlich schon vergessenes Gefühl geweckt. Das verstand ich allerdings erst, als ich Nela traf. Es hatte mich Wochen gekostet, sie aufzuspüren. Beim Kindergarten hatte ich begonnen. Aus Jakobs Erzählungen wusste ich, dass er, wenn er mit der Schaukel hochflog, das Weserstadion sehen konnte. Es gab in der Nähe nur einen einzigen Kindergarten, der bereits seit den frühen 70er Jahren existierte. Als ich dort anrief, gab man mir nach etlichen Rückfragen die Nummer einer damaligen Erzieherin, inzwischen über 80 Jahre alt, kaum noch imstande zu gehen, wie sie mir am Telefon erzählte, aber der Kopf funktioniere noch. Sie erinnere sich an die beiden, sagte sie, speziell an das Mädchen. Nela war das erste indische Kind unter ihrer Obhut gewesen. Indien oder Sri Lanka, das machte für sie keinen Unterschied. Dafür wisse sie den Nachnamen noch. Rama, irgendetwas mit Rama. Da hätten sie ihre Witze drüber gemacht, dass ausgerechnet diese Ausländerin hieß wie eine deutsche Margarine. Das dürfe man heute natürlich nicht mehr erzählen. Ich hatte mich bedankt, mir das Bremer Telefonbuch von 1978 besorgt und darin einen Eintrag unter dem Namen Ramayana gefunden. Eine Nummer, die nicht mehr existierte. Am Ende war mir nichts weiter geblieben, als zu der damaligen Adresse zu fahren, vergeblich die Klingelschilder des Mietshauses abzusuchen und sämtlichen Nachbarn auf die Nerven zu gehen, bis ich schließlich einen fand, der sich an die Ramayanas nicht nur erinnerte, sondern sogar mit ihnen in Kontakt geblieben war. Ende August schließlich erreichte ich Nelas Vater über WhatsApp. Ein freundlicher Herr, der von seiner einzigen Tochter in den höchsten Tönen schwärmte. Wenn ich wirklich wollte, konnte ich also jeden ausgraben. Doch als ich Nelas Adresse in der Hand hielt, war Angst und nicht etwa Freude mein spontanes Gefühl. Zuerst die Angst, was aus ihr geworden sein mochte. Erinnerungen sind trügerisch, Lebensläufe vernichtend. Jakob würde seine erste gänzlich unschuldige Liebe wiedersehen und alles könnte zu Asbeststaub zerfallen, der genau das, was er mit ihr gehabt zu haben glaubte, zersetzte. Nachträglich würde er sich wünschen, ihr nie wieder begegnet zu sein, seinen Erinnerungen den Anblick erspart zu haben. Als ich aber vor ihr stand, in ihrem Berliner Restaurant, das zudem nur wenige Straßen entfernt lag, was ein weiterer Beweis dafür war, dass man alles und jeden erstmal vor der eigenen Haustür suchen sollte, da traf mich bei ihrem Anblick noch eine andere Angst. Nela servierte mir einen Eistee, der wie eine Liebkosung schmeckte, eine Verführung, der niemand widerstehen könnte, nicht einmal dann, wenn man sich auf dem Höhepunkt einer Sinnkrise befand. Und mit offenen Augen betrachtet, war der Eistee noch die geringste Gefahr. Also tanzte ich jetzt. Ich hüpfte und stampfte durch meinen Flur und versuchte nicht daran zu denken, was im selben Moment in einem kleinen tamilischen Lokal gleich um die Ecke passierte. Jede andere Frau hätte dieses Wiedersehen zu verhindern versucht, da war ich mir sicher. Frauen galten als raffiniert, durchtrieben und in Liebesdingen taktisch versiert. An mir waren diese Gaben vorbeigegangen. Meine Liebe hatte sich noch nie durch großes Talent oder einen starken Kampfgeist ausgezeichnet. Sie hatte mich immer nur hilflos gemacht. Vielleicht hätte ich einen der vielen Ratgeber lesen sollen, aber das lohnte sich jetzt auch nicht mehr. Alles hatte ich organisiert, mit allen gesprochen, die Treffpunkte bestimmt. Ich war die Puppenspielerin im Dunkeln, die Göttin im Bühnenhimmel. Alles hatte ich in der Hand und am Ende doch nichts. Sie hatten mich einer nach dem anderen im Laufe des Tages angerufen. Sie erzählten von ihrem Wiedersehen, der Übergabe an den Nächsten und sprachen kurz über das, was sie allesamt den Kollateralschaden nannten. Ich konnte offenbar froh sein, wenn Jakob überhaupt mit dem Leben davonkam. Und nun blieb mein Telefon stumm. Seit über 2 Stunden schon. Schweigen war nicht immer ein gutes Zeichen. Manchmal bedeutete es auch einfach, dass man in der Stille jemanden verlor. Ich merkte nicht einmal, wie ich anfing zu singen. Erst als ich den Refrain gröhlte, zuckte ich zusammen. Wenn ich sang, hatte ich eine Stimme, vor der ich selbst erschrak. Vielleicht wurde ich verrückt. Nachdem ich mein halbes Leben mit diesem Mann verbracht hatte, wurde ich doch noch verrückt. Der sinnlose Gedanke, dass wir längst glücklich sein könnten, brachte mich um den Verstand. So lange hätte es schon gut sein können. Stattdessen Irrwege, Kummer, gebrochene Herzen. Längst nicht nur unsere eigenen. Geteilte Einsamkeit. Die lebensentscheidenden Jahre, also die letzten 25, an andere verschwendet, mit anderen vertan, den eigenen Gefühlen misstraut. Und für was denn eigentlich? Für die heilige Freundschaft. Wahrscheinlich schoben sie jetzt ihre lachhafte Eisenbahn über den Boden, versteckten sich hinter dem Küchentresen, wo sie leise kicherten, während draußen die alten Vertrauten an verschlossene Türen klopften. Kinder durften alles. Ich war sogar auf ihre Erinnerungen eifersüchtig. Nur noch leise summend trug ich Puder auf. Rouge. Ich zog die Augenbrauen nach, die Konturen der Lippen. Ich versuchte aus meinem Gesicht das Bestmögliche rauszuholen. Als ich Jakob kennengelernt hatte, war ich gerade Anfang 20 gewesen und hatte keinerlei Verschönerungsmaßnahmen nötig gehabt. Damals hätte ich nicht geglaubt, dass knapp 30 Jahre später jede Abzweigung des Lebens eine Spur hinterlassen haben würde. Auch die nicht genommenen, die vielleicht sogar besonders. Außerdem war ich damals mit einem Mann zusammen, der mich tatsächlich liebte wie kein zweiter, was ich aber erst im Nachhinein erkannte. Und nachdem wir uns getrennt hatten, weil ich sicher gewesen war, etwas noch Besseres warte auf mich, lernte Jakob Inken kennen. Eine Frau, mit der ich nichts anfangen konnte. Überaus geschickt in ihrer Bedürftigkeit. Lieb, nett und wohlerzogen. Eine Mutter schon damals, als sie noch kein Kind hatte. Nach nur 6 Monaten zogen die beiden zusammen und ich verließ so schnell ich konnte die Stadt. Ein Forschungsstipendium in Venedig, ausgerechnet. Nichts als Schönheit, Glanz und Paare, die glaubten, eine Gondel könnte helfen. Paare, die endlich mal wieder Zeit füreinander hatten und sich kaum wiedererkannten. Paare, die sich verliefen. Paare, die dachten, ihnen gehöre die Welt. Und Paare, die in Gruppen reisten. Ganze Bündel von Paaren. Und das überall. Ich floh in die leeren Bibliotheken. 2 Jahre lang litt ich still vor mich hin und arbeitete wie besessen. Ich kehrte als promovierte Kunsthistorikerin und Geliebte eines Museumsleiters zurück. Alles war gut, alles an seinem Platz, das dachte ich zumindest. Auch wenn ich die gemeinsamen Abende mit Jakob und seiner Liebe, die mir aufgesetzt erschien, stets um das perfekte Bild bemüht, noch immer schwer ertrug. Es war mir kaum möglich, mit diesem biederen Glück und einem Steinpilzrisotto zusammen an einem Tisch zu sitzen. Manchmal verschwand ich einfach. Dass Inken zuließ, dass wir in all diesen Jahren weiterhin zusammen reisten, wenn wir auch Anlässe dafür vorschieben mussten, fand ich letztlich das einzig Überzeugende an ihr. Ein Lehrauftrag in Palermo, ein Stipendium in Kyoto, bei dem Jakob mich besuchen kam, und immer fragte irgendwer von meinen Freunden, warum wir kein Paar seien. Es verging ein weiteres Jahrzehnt, und allmählich vergaß ich die Möglichkeit einer Liebe. Ich vergaß, darüber nachzudenken, und machte das, was man in meinen Kreisen eine beachtliche Karriere nannte. Ich veröffentlichte Bücher, forschte, bekam eine Professur, verliebte mich in andere Männer, wurde zumindest begehrt und dachte, das würde reichen für ein gelungenes Leben. Als ich die Kopfhörer absetzte, verklang in meinen Ohren ein letztes Rauschen. In der Wohnung schien die Schwüle jedes Geräusch zu dämpfen. Auf meinem Bett lag eine beschämend eintönige Auswahl an Kleidern. Ich wollte gut aussehen, aber nicht so, dass der Versuch auffiel. Man konnte seinem besten Freund nicht plötzlich in Spitzenunterwäsche gegenübertreten. Das war lächerlich. Andererseits, so vieles fühlte sich inzwischen an wie eine letzte Chance. Wollte man noch etwas ändern, dann war es an der Zeit. Wollte man noch eine Abzweigung nehmen, dann sofort. Und ja, mir war bewusst, dass wir noch immer Kinder waren. Das sagten die, die wirklich alt waren. Und trotzdem, es galt, ein wenig Engagement an den Tag zu legen. Über eine Stunde zu spät verließ ich das Haus, in einem dunkelblauen Rock und einem grünen Shirt, derselben Garderobe wie am Morgen. Nur die Schuhe hatte ich gewechselt. Ich trug jetzt welche, in denen ich nicht wegrennen konnte, meine Sitzschuhe. So stöckelte ich zum Ende eines Tages, den er hoffentlich nie vergessen würde, und ich auch nicht. Eines Tages, an den wir uns gegenseitig erinnern könnten. Wie oft konnte man sich in denselben Menschen verlieben? Kam das in Wellen oder kippte es irgendwann, so wie Flüsse, Seen und ganze Meere kippten? Es gab eine Zeit, und sie war gar nicht lange her, da konnte ich Jakob kaum noch ertragen mit seinem Selbstmitleid. Da versagte mir die Vorstellung, wie unsere Körper sich berühren könnten. Auch jetzt fiel es schwer. Wir kannten uns zu lange, waren uns viel zu nahe. Wir würden in 1000 Stücke zerspringen, nichts als Scherben hinterlassen. Wir waren die, die niemals miteinander schliefen, sondern Rücken an Rücken. Auf diese Art, nebeneinander liegend, hatten wir uns an 5 von 7 Weltmeeren eine gute Nacht gewünscht. Zu Beginn hatten wir die Zimmer und Betten aus rein finanziellen Gründen geteilt, und als wir uns später mehr hätten leisten können, behielten wir diese Tradition bei, denn alles andere hätte bedeutet, dass diese Nähe einzig unserer Armut geschuldet gewesen war. Ich weiß nicht, ob Jakob wirklich jeden Abend so schnell einschlief oder ob er es nur vorgab, so wie ich es in all der Zeit getan hatte. Bloß ein einziges Mal hatte ich mich nachts zu ihm umgedreht, in einem Hotelzimmer an irgendeinem Strand von Sri Lanka, war hineingerollt in seine Schutzzone, wie zufällig, und hatte wie im Traum meinen Arm um ihn gelegt. Über den längst dunklen Platz fegte ein Windstoß. So gnadenlos, als wollte er den gesamten Sommer und jede Erinnerung an Jakob mit sich reißen. Trockenes Laub fiel mir auf Haar und Schultern. Vor den Lokalen wurden die Stühle reingeholt, anderswo Markisen ausgerollt. In den letzten Tagen vor Beginn des Herbstes hatte die Stadt ihre eigene ramponierte Schönheit, ausgelaugt und voller Wehmut. Erste Tropfen fielen. Ein pathetisches Wetter war das. Und ich dachte, je älter wir werden, desto mehr geht es um das, was wir verlieren können, weniger um das, was es zu gewinnen gibt. Das Fest. Durch die offene Tür drang Lachen. Ein so dröhnendes, leuchtendes Lachen, wie es nur von Georg stammen konnte. Wir hatten uns über 20 Jahre nicht gesehen, aber sein Lachen hatte ich nie vergessen. Es zu hören tat gut, umso mehr, da er der Einzige war, den ich hatte überreden müssen. Unsicher blieb ich draußen stehen und stellte fest, dass ich tief durchatmete. Als ob das jemals geholfen hätte. Ein Geruch von Curry und Zimt lag in der schweren Luft. Die nächste Böe kam und warf die kleinen gelben Plastikhocker vor mir in die Höhe. Man hätte es für ein Willkommenstänzchen halten können. Drinnen wurde das Lachen höher und lauter. Ein Kreischen, wie es nur eine Gruppe von Frauen zustande bringen konnte. Eine von ihnen schien keine Luft mehr zu bekommen, ein Lachen, das einem Angst einjagte. Nur von Jakob hörte ich keinen Laut. Ich warf den Kopf nach hinten, gleich einem Pferd, das man aus der Box gelassen hatte, stelzte über die Stufen ins Lokal und verstand, warum Jakob der Einzige war, der nicht lachte. Er war der Witz. Er thronte in der Mitte. Und so wie er aussah, brauchte es keine Worte. Das Gesicht allein reichte. Sein rechtes Auge war dunkellila verfärbt und hatte die Form eines eingedellten Ping-Pong-Balles. Seine Oberlippe ließ an eine missglückte Botox-Behandlung denken, für die man Schadensersatz einklagen sollte. Und hinter dieser aufgestülpten Lippe tat sich ein schwarzes Loch in der oberen Zahnreihe hervor. Eine Lücke, durch die beim Sprechen seine Zunge hervorlugte. Das Erstaunlichste aber war, dass ihn diese Verwüstungen auf eine, wenn auch sehr spezielle Art, attraktiver machten. Sie lösten eine Bewunderung dafür aus, dass er überhaupt noch da war, unter den Menschen, als könnte ihm das alles nichts anhaben. Jakob erzählte vom Verlust seines Zahns wie von der verrückten Reise zum Mond. Alles war ein einziges Abenteuer, seine Wunden, seine Schmerzen, seine Angst. Das war etwas, das Jakob immer besser beherrscht hatte als jeder andere. Wenn man ihm zuhörte, verwandelte sich das Leben und alles Scheitern in eine Groteske. Eine Fähigkeit, für die man ihn überall geliebt und von der ich befürchtet hatte, sie sei ihm abhanden gekommen. Nela wischte sich Tränen aus den Augen und in diesem Moment sah er mich und alle anderen drehten sich zu mir um. Sie sahen mich an mit einem Blick, als wäre das meine Feier, als wäre der Hauptgast endlich gekommen. Georg, Nela, Inken und eine Frau, die nur Anne sein konnte, stellten das Lachen ein, ihre Sektgläser ab und begannen zu applaudieren. Es war mir unangenehm, wie jedes zu viel an Aufmerksamkeit, schon immer. Einfach lächeln, dachte ich, ganz entspannt und dankbar lächeln, das musste doch möglich sein. Ohne mich säße niemand von ihnen hier und sie schienen es offensichtlich zu genießen. Es war, wie man so sagte, eine vergnügte Runde und damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. »Komm endlich her«, rief Jakob. »Wenn ich könnte, würde ich dich auf Händen tragen, aber ich bin ein geschundener Mann.« »Immer diese Entschuldigungen«, sagte ich. »Nur äußerlich, Jakob, das ist alles nur dein Körper. Das geht vorbei«, meinte Georg. »In diesem Alter geht am Körper gar nichts mehr vorbei«, widersprach ihm die Frau gegenüber, die ich für Anne hielt und die ich mir, wir kannten uns schließlich nur vom Telefon, anders vorgestellt hatte, größer, robuster und weniger strahlend. »Aber das macht nichts«, sagte sie. »Die geschundenen Männer sind nicht selten die verlässlichsten. Mit denen kenne ich mich aus.« Sie begrüßte mich mit einer Umarmung, die ihre jahrzehntelange sozialpädagogische Erfahrung verriet, kräftig und eindeutig aufmunternd. Ich hatte keine Ahnung, ob sie alle Menschen auf diese Weise umarmte oder ob ich das persönlich nehmen sollte. Auch Georg erhob sich und breitete seine riesigen Arme aus, in denen ich mich schon damals so sicher gefühlt hatte. Der Nachteil an solchen Begrüßungsritualen war leider, dass man damit weitermachen musste. Hatte man die einen umarmt, konnte man es bei den anderen nicht sein lassen. Man sollte also immer bei denen beginnen, die man am wenigsten mochte, mit einem Händedruck oder einem Kopfnicken. Danach konnte man sich auf der Skala der Gefühle gelassen nach oben bewegen. Wir brachten es hinter uns, Inken und ich. Wie früher, nach außen herzlich, nach innen abgekehrt und voller Skepsis. Wir hatten uns immer Mühe gegeben, aber letztlich gewusst, dass es vergebens sein würde. Schon damals waren wir nicht in der Lage gewesen, mehr als 3 profane Sätze miteinander zu wechseln. Wann immer Jakob kurz den Raum verlassen hatte, waren wir schweigend zurückgeblieben. Schließlich standen Nela und ich unbeholfen voreinander. Sie machte einen Schritt auf mich zu. Alles an ihr war weich, geschmeidig. Sie roch leicht nach Zedern und wirkte so rein, wie ich es nicht einmal als Kind gewesen war. Als wäre der Dreck des Lebens einfach an ihr abgeperlt. Ich fiel auf ihren Stuhl, den sie mir anbot. Während dieses ganzen Schauspiels hatte Jakob still auf seinem Platz gewartet und gegrinst. Jetzt lehnte er seinen Kopf an meine Schulter, als wäre er endlich zu Hause und in Sicherheit angekommen, als müsste er sich um nichts mehr kümmern. »Danke«, sagte er leise, und ich konnte mich gerade noch beherrschen, ihn nicht auf die Stirn zu küssen. Sie war so nah an meinen Lippen, dass ich den Kopf wegdrehen musste. Nela reichte mir eine Schale mit Zimtreis und Curry herüber, wobei sie nicht mich ansah, sondern Jakob zuzwinkerte. »Das ist besser als alles, was wir auf Sri Lanka gegessen haben«, sagte er und richtete sich wieder auf. »Weißt du noch, wir beide im Garten von Bevis Bava und die Teeplantagen und 4 Wochen lang nichts als Curry, Huhn, Rind, Fisch, schmeckte alles gleich.« »Ja«, sagte ich, obwohl ich mich an so gut wie nichts davon erinnerte. Meine Erinnerung reduzierte sich auf den Anblick des schlafenden Jakob in meinen Armen. als hätte ich mich nie glücklicher gefühlt als in jener Nacht. Nela schlug vor, dass man mal zusammen hinfahren könnte, ihre Eltern besuchen. Ein Vorschlag wie aus einem Albtraum. »Ich bin dabei«, rief Georg und schlug in Jakobs ausgestreckte Hand. So hatten alle ihre Pläne begonnen, und sie hatten viele damals. Vielleicht sollte ich ebenfalls einschlagen. Solange Georg dabei war, ließe sich alles aushalten. Zumindest war das früher so gewesen. Da wurde jedes Unglück weggelacht. Doch während ich das noch dachte, betrat ein ganzer Schwall von Menschen den Raum, als hätte der Wind sie hereingeweht. Sie rissen die Arme hoch, in den Händen hielten sie Champagnerflaschen und Luftballons, eine warf Konfetti. Vermutlich alles Leute, die über Tag als Eltern fungierten, die hatten immer bunte Ballons parat. Gemeinsam sangen sie »Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen«, auch Inken stimmte ein. Ich wusste nicht, wo die alle herkamen, wusste nur, dass Jakob mir diesen Aufmarsch nie verziehen hätte. Alles nur keine Party, bloß keine Gäste. Das waren seine Worte gewesen, monatelang und an diesem Morgen auch noch. Draußen sah ich ein weiteres Dutzend stehen, unter ihnen die wohl letzten Raucher. »Was ist das?«, fragte ich. Und Jakob flüsterte mir ins Ohr, »ich habe noch ein paar Leuten Bescheid gegeben. Mir war plötzlich danach.« Dann stand er von seinem Stuhl auf, humpelte ihnen entgegen und fiel von einer Umarmung in die nächste. Lichtes Haar, Poloshirts und weiße Turnschuhe, dünne, faltige Hände, 15 Jahre jüngere Frauen, Schweißflecken auf hellblauen Oberhemden, blasse Tätowierungen auf Unterarmen, in die Haare gesteckte Designer-Sonnenbrillen, Vollbärte, der Geruch von Bio-Weichspüler und italienischem Parfum, Gespräche über Antidepressiva und Gleitsichtbrillen. Ihm war also danach. Und warum drückte Anne jetzt im Vorbeigehen meine Schulter? Warum lächelte Inken mich so an, so voller Verständnis? Oder war es kein Verständnis, sondern Mitleid? An meinem Ohr rauschte ein Champagnerkorken vorbei und schlug hinter mir gegen die Wand. Jemand pustete eine Luftschlange über unseren Tisch. Happy Birthday wurde gesungen. Ich wusste nicht, wohin mit mir, also blieb ich besser sitzen, noch dazu in diesen Schuhen. Nela schaltete hinter dem Tresen die Musik an. Common People schallte durch den Raum. Das war vermutlich nur der Anfang der 90er-Jahre-Playlist. Alle wollten sie zurück in ihre 20er. Und wenn man mich fragte, steckte dahinter nichts als der Wunsch, wiederholen zu dürfen, was man beim ersten Mal gegen die Wand gefahren hatte. Die Sehnsucht, von den eigenen Fehlern erlöst zu werden. Oder einfach nur die Schrecken der letzten 30 Jahre kurz zu vergessen. Die verbrauchten Hoffnungen aus den Füßen zu tanzen. In der Hinsicht waren wir uns alle ähnlich. Georg lehnte sich zu mir herüber. Er würde uns beiden mal eine Flasche Champagner besorgen, sagte er und verschwand im Gewühl. Allein blieb ich am Tisch zurück. Hin und wieder winkte mir jemand zu. Wir kannten uns vom Sehen, flüchtig, wie man sagte. Als wäre das Kennenlernen immer vor uns auf der Flucht gewesen. Wie viele flüchtige Bekannte man doch anhäufte über die Zeit. Es mussten Menschen dabei sein, die Jakob seit Jahren nicht gesehen hatte. So war das bei den runden Geburtstagen jetzt. Man lud alle ein, bäumte sich auf gegen die Einsamkeit, nur um im nächsten feierlosen Jahr zu merken, dass einem fast niemand gratulierte. Mit einer angebrochenen Flasche kehrte Georg zurück, setzte sich auf den freien Platz neben mir und schenkte uns die Gläser voll. »Auf Jakob«, sagte er, und noch während der Klang des Anstoßens verhallte, »da hast du dir ja echt jemanden ausgesucht.« Ich schaute in mein Glas. Dieser Champagner perlte außergewöhnlich hübsch. Das hätte ich mir den gesamten Abend lang anschauen können. »Aber ich kann das verstehen«, sagte Georg. »Ging mir schließlich nicht anders.« Ich zuckte kurz zusammen und hoffte, er würde es nicht bemerken. Georg trank sein Glas in einem Zug leer und füllte es nach. »Was für eine Qual das war«, sagte er. Und dann tauchte plötzlich der Name Inken auf, in einer penetranten Weise, das muss ich sagen. »Ich habe sie heute zum ersten Mal gesehen, ließ sich nicht vermeiden.« Jetzt war ich diejenige, die den Champagner hinunterstürzte. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wie sehr wir einander glichen, dass wir beide denselben Kummer geteilt hatten, ohne jemals ein Wort darüber zu verlieren. Er schenkte mir nach. »Ich bin mir nicht mal sicher«, sagte Georg, »ob ich gefallen bin oder nicht doch gesprungen von diesem Baugerüst damals.« Die Musik im Raum wurde hochgedreht. Wham! Schepperte aus den kleinen Lautsprechern auf dem Tresen. Und Georg beugte sich vor, um mir ins Ohr zu brüllen. Er hat es nie gewusst. Bis heute nicht. Den Mann muss man mit Liebe erschlagen, bis er was merkt. Insofern, alles richtig gemacht, Ellen. Wenn er es nach diesem Tag nicht begreift, ist es hoffnungslos. »Entschuldigung«, rief plötzlich jemand über uns. ein Mann mit Glatze, Anzug und einer Uhr, mit der man ins All fliegen konnte. »Ich möchte nur meine Torte bei euch abstellen. Ich weiß nicht, wohin damit.« Er hob sie vor uns auf den Tisch, eine Schwarzwälder Kirschtorte, darauf zig Kerzen, die keine Kerzen waren. »Entschuldigung«, brüllte ich, »sind das 50 Joints da auf deiner Torte?« 49. Einer ist unterwegs verloren gegangen.« »In unserem Alter fangen echt alle wieder an zu kiffen«, rief Georg. »Ist aber irgendwie nicht mehr das Gleiche, seitdem das legal ist. Also, bedient euch.« Wir blickten amüsiert auf die Torte, und noch während ich dachte, dass zumindest ein Zug nicht schaden könnte, dass ein bisschen Beruhigung jetzt genau das Richtige wäre, kam Anne an unseren Tisch und streckte mir ihre Hand entgegen. »Ich bitte dich um einen Tanz!« Sie schrie es mit einer solchen Ernsthaftigkeit, dass jeder Widerspruch vergeblich schien. Ich deutete trotzdem auf meine Schuhe, als könnten die eine überzeugende Entschuldigung sein, doch Anne schüttelte den Kopf und gab mir mit einer einzigen Geste zu verstehen, dass ich sie ausziehen sollte. Von dieser Frau konnte ich noch etwas lernen, da hatte ich nicht den geringsten Zweifel. Sie riss mich an der Hand hoch, hinein in das Gewimmel. Nach den ersten Schritten fiel es leichter, nach dem zweiten Song erwachte plötzlich eine Freude, die ich hier und jetzt nicht erwartet hatte. Anne nahm meine Hände, wir drehten uns umeinander, hörten nicht auf zu tanzen, und um mich herum wurde alles zu einem einzigen heilvollen Durcheinander. Nela stand am Tresen, wo sie das letzte Roti verteilte. Georg hatte die Super-8-Kamera entdeckt und bannte für eine kurze Ewigkeit alles aufs Material. Inken musste leider schon gehen. Und Jakob saß neben meinem leeren Stuhl, wie ich zuvor neben seinem leeren Stuhl gesessen hatte, und schaute sich das alles an wie den Film, den er gern gedreht hätte. Wir tanzten immer weiter, drehten uns umeinander, und ich merkte kaum, wie Anne die Richtung wechselte. So langsam passierte es, und doch so entschieden, dass ich ihr folgte, Schritt um Schritt, bis sie mich da hatte, wo sie mich hinhaben wollte, direkt vor Jakob. Er schaute zu mir hoch, dieser geschundene Mann, der selbst mit einem geschwollenen Auge und einer frischen Zahnlücke wieder lächeln konnte. Auf eine Art, wie ich ihn noch nie hatte lächeln sehen, als hätte er sich längst entschieden, hätte alle Antworten bekommen. Zum ersten Mal seit viel zu langer Zeit sah er aus wie einer, der wusste, was er wollte. »Gehen wir«, sagte er einfach nur. Und es schien sich um keine Frage zu handeln, denn er stand auf, griff nach meiner Hand, zog mich an den Tanzenden vorbei nach draußen und niemand hielt uns auf. Vielleicht waren wir unsichtbar, unantastbar in diesem Moment. »Meine Schuhe«, sagte ich noch, doch er meinte, »vergiss die Schuhe, wir haben es nicht weit.« Als wäre das nie anders gewesen, als hätten wir es noch nie und an keinem Ort jemals weit gehabt, als wären wir immer schon ganz in der Nähe gewesen. Über uns trommelte der Wind auf die Dächer, wirbelten weiße Papierservietten durch die Luft, klatschte das nasse Laub. Es war das erste Mal, dass wir Hand in Hand die Straße hinuntergingen, ohne jede Hast. Wobei gehen nicht wirklich stimmte. Wir humpelten gemeinsam durch den Sturm.
Die letzte Folge aus dem Roman »Das Fest« von Lucy Fricke, gelesen von Bettina Hoppe. Jederzeit für Sie in unserer NDR-Kultur-App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Das Hörbuch ist übrigens im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen und das Buch bei Klaassen. Ab morgen dann 4 Auszüge aus dem Essay »Streiten« von Svenja Flasspöhler, hier in »Am Morgen« vorgelesen.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die CDU will heute auf ihrem Parteitag in Berlin ein Sofortprogramm beschließen für den Fall, dass sie nach der Bundestagswahl die Regierung anführt. Das Programm soll aus Sicht der Union einen Politikwechsel für Deutschland einleiten. Aus Berlin Eva Ellermann.
Das Thema Sicherheit steht dabei ganz im Zeichen der Migrationsbeschlüsse, für die Kanzlerkandidat Friedrich Merz auch die Stimmen der AfD in Kauf nehmen würde. Dauerhafte Grenzkontrollen, die Zurückweisung von Geflüchteten ohne gültige Papiere oder aus einem anderen EU-Land, unbefristete Abschiebehaft. Merz' 5-Punkte-Plan, um illegale Migration zu stoppen, findet sich wieder im Sofortprogramm. Ebenfalls im Sofortprogramm das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, Dafür hatte die Union trotz Zustimmung der AfD im Bundestag keine Mehrheit bekommen. Für die Wirtschaft plant die Union unter anderem Entlastungen beim Strompreis, Steuerermäßigungen für Menschen,